Heute wollen wir natürlich miteinander unseren Gott ehren, mit dem Psalm, der für diesen Sonntag uns vorgegeben ist. Und wir wollen aus dem 36. Psalm einige Verse miteinander beten. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und danach werden wir eine gemeinsame Lobpreiszeit haben. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Amen. Der Text Apostelgeschichte, Kapitel 15 und dort die Verse 30 bis 41. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Zum Gebet und Segen, Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, zuallererst wollen wir in Jesus Christus dir ganz, ganz herzlich danken. Danken für dieses Zusammensein an diesem Morgen. Danke für diese Gelegenheit und Möglichkeit, die du uns schenkst, hier zu singen, zu beten, deinen Namen zu erheben, einander zu sehen, zu grüßen. Danke für all diese Zuwendung deiner Gnade. Und danke, dass wir an diesem Morgen dich ehren dürfen, dich, den einzigartigen, wunderbaren Gott. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für die Sendung von Jesus. Wir danken dir für sein Kreuz, das wir besungen haben. Wir danken dir für die Gnade, in der wir stehen dürfen. Jetzt führst du uns unsere Wege, leitest uns durch dein Wort und bewahrst uns in der Nachfolge. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich jetzt für die Auslegung deines Wortes, um deine Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, dass du Rainer segnest für das, was er uns weiter zu sagen hat in deinem Namen. Wir bitten dich für die, die unseren Kindern und Jugendlichen dein Wort weitergeben. Lass über dem Geschehen an diesem Tag deinen ganz besonderen Segen ruhen. Und wir danken dir, dass du nicht aufhörst, mit Worten aus der Ewigkeit deine Gemeinde zu stärken und aufzubauen. Und wir danken dir, dass wir von deinen Worten leben und dass wir sie lieben, dass wir sie festhalten dürfen und dass du auch an diesem Morgen ihnen Nachdruck und Kraft schenkst und dein Wort nicht leer zu dir zurückkommen wird. Wir beten dich an unserer Mitte und preisen dich. Dir, unserem Gott, sei alle Majestät und alle Ehre. Amen.
Ja, wir sind nach der ersten Missionsreise, das war im Jahr 47, 48 des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, Paulus und Barnabas waren ja gemeinsam unterwegs, haben wir dann von der Schrift her den Bericht, dass die Gemeinde etwa ein Jahr das Dasein der beiden Apostel genießen konnte. Barnabas wird ja auch als Apostel bezeichnet, wenn auch als Apostel im weiteren Sinn. Ein Jahr dienten sie dann in der Gemeinde in Antiochia und dann haben wir zuletzt betrachtet, wie die Brüder unautorisiert aus Jerusalem gekommen sind und gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, und das führte dann zum sogenannten Apostelkonzil 48, 49. Und da setzt nun auch unser Text ein. Wir haben gesehen, dass die Apostel eine Entscheidung getroffen haben, wie da auch ganz schön die Dinge, die Position sozusagen hart ausgetauscht wurden, aber wie dann am Schluss durch Gott ein Konsens entstanden ist. Und jetzt lesen wir noch mal gerade so mit ein paar Stichworten das, was wir bereits gehört haben aus Apostelgeschichte 15 am Ende. Sie wurden aus Jerusalem entlassen und kamen dann nach Antiochia und sie übergaben den Brief, und im Text heißt es dann, dass die Gemeinde getröstet war. Also da ist aber doch ziemlich Unruhe entstanden. Und interessant auch, sie haben natürlich dieses geistliche Urteil akzeptiert. Also sie haben nicht gesagt, ja und, das ist doch uns egal, was die da in Jerusalem sagen. Und mit ihnen zogen Judas und Silas. In Vers 34, da gibt es dann in manchen Textvarianten einen Einschub, weil ja Silas nachher mit Paulus auf die zweite Missionsreise geht, haben manche Texte noch den Einschuss, dass Silas aber dann in Antiochia auch geblieben ist und Judas wohl wieder dann nach einiger Zeit zurückgekehrt ist in die Jerusalemer Urgemeinde. Also sie zogen mit und stärkten sie. Und dann heißt es in Vers 35, dass Paulus und Barnabas lehrten und predigten. Und dann kommt dieser Satz, der sozusagen der Auftakt ist zur zweiten Missionsreise, Vers 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Ich will noch ein paar Stichworte geben. Die Schrift verankert sich ja immer auch in realen historischen Gegebenheiten. Es ist eben nicht, es geschah einmal. Es ist eben nicht einfach nur irgendein Narrativ, irgendeine Erzählung, die eine geistliche Wahrheit transportieren will, sondern es ist wirklich reales Geschehen. Und es ist natürlich auch auf dem Hintergrund des Geschehens zu sehen, wenn das auch gegenüber dem geistlichen Inhalt oft stark zurücktritt. Ich weiß nicht, gut Sie geschichtlich sind, also in Rom herrschte in der Zeit nach Caligula, den Namen nach kennen den ja die einen oder anderen, also nicht persönlich, aber so, als einer der Kaiser, die dem Cäsaren waren, verfallen sind. Er herrschte 37 bis 41 und dann kam Claudius in Israel, war es der König Herodes Agrippa, ein Freund Caligulas, der wirklich noch einmal ein jüdischer Herrscher war von 37 bis 44, aber danach gab es wieder einen römischen Statthalter. Und von 44 bis 48 gab es eine prophezeite Hungersnot, können Sie in der Apostelgeschichte nachlesen, dass ein Prophet des Herrn das angekündigt hat, und dann ist sie auch, so heißt es im Text, in den Tagen des Claudius eingetreten. Kurz der biblische Kontext. Man verortet den Jakobusbrief als einen der ersten kanonischen Briefe des Neuen Testaments ums Jahr 45 und den Galaterbrief vielleicht als den ersten Brief des Apostels Paulus um das Jahr 48. Tja, und dann sind wir schon 49, wir kommen ja zur zweiten Missionsreise. Da haben wir den Start in die zweite Missionsreise 49 bis 52, 3 Jahre. Das ist interessant, sie begegnen dann ja in Korinth, in Apostelgeschichte 18 lesen wir, dass diesem ja besonderen Werkzeug Gottes in der Arbeit, Ehepaar Aquila und Priscilla, und es heißt in Apostelgeschichte 18, Sie fanden Juden namens Aquila, kürzlich aus Italien gekommen, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Also das war im Jahr 49 und das Zusammentreffen war dann ein, zwei Jahre später. Paulus ist ja etwa eineinhalb Jahre in Korinth auf Anweisung Gottes geblieben. Ich habe das deswegen erwähnt, weil wir hier eine ganz besondere Situation haben, dass wir auch außerbiblische Zeugnisse haben über diese Ausweisung des Judentums. Und da wird auch sowohl bei Sueton als auch bei Tacitus, wenn Sie sich ein bisschen mit Geschichtsschreibung beschäftigen, wissen Sie, sind einer der wesentlichen, zwei der wesentlichen Chronisten für diese Zeit, wird von einem Aufstand und einer Unruhe berichtet und dann erwähnen sie auch Christus. Allerdings anders vokalisiert, aber das ist, kann man leicht erklären, sie sprechen von Christus. Ich habe Ihnen mal die zwei Stellen mitgebracht. Sueton schreibt, die Juden, welche von einem gewissen Christus aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom. Ist klar, von außerhalb konnte man, warum streiten die jetzt, um was geht's da, irgend so eine innerjüdische Streitigkeit, die haben das ja nicht verstanden. Und da hat er gedacht, der Christus, der lebt noch und der ist daran allem schuld, auch wenn er nicht wusste, wer er genau ist. Noch etwas ausführlicher, Tacitus, das gemeine Volk der Christianer nach einem gewissen Christus, der weiß dann schon ein bisschen mehr, der während der Herrschaft des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Und jetzt die Einschätzung von Tacitus. Der verderbliche Aberglaube war zeitweise unterdrückt worden, begann aber nun sich wieder auszubreiten, nicht nur in Judäa, dem Ausgangsort dieses Fluches. Also man merkt, er lehnt es total ab. Und dann kommt eine interessante Nachbemerkung. Sondern auch in Rom, wo alles, was in der Welt abscheulich und beschämend ist, zusammenströmt und Beliebtheit gewinnt. Warum muss ich da wohl an Berlin, Babylon denken? Man könnte auch noch andere Städte nennen. Alles, was abscheulich ist, beschämend ist, kommt dort zusammen und gewinnt Beliebtheit. Also das sind außerbiblische Zeugnisse über Jesus, die auch immer wieder gern mal angeführt werden. Aber jetzt zurück zu unserem biblischen Thema. Wir haben ja in unserem Text, so habe ich es dann auch überschrieben, die Trennung von Barnabas aus der Sicht des Paulus und den Aufbruch zur zweiten Missionsreise. Naja, habe schon gesagt, Barnabas war auch ein Apostel im erweiterten Sinn, können den Apostel Streit haben. Also zwei geistliche Säulen. Also im Himalaya-Sprache ausgedrückt, ein 7 und ein 8000er. Natürlich nicht. Ist ja unmöglich. Also wenn Männer so geistlich sind, so von Gott begabt, dann ist ja ein Streit unmöglich. Und selbst wenn die mal eine Meinungsverschiedenheit haben sollten, dann wird kurz gebetet und dann ist wieder gut. Stimmt's? Eben nicht. Eben nicht. Die haben sich nicht einigen können. Es blieb bei diesem Dissens. Und wir lesen im Text, Ausgangspunkt für den Streit und die Trennung war eben, dass Paulus sagte, wir müssen wieder losziehen, nach den Brüdern schauen. Und jetzt kommt der Grund, warum sie sich getrennt haben. Barnabas aber wollte Johannes Markus, über den haben wir ja schon gesprochen, Johannes Markus, im Haus seiner Mutter war ja die Urgemeinde, war ein Versammlungsort, er war Judenchrist aus Jerusalem und er war auch verwandt mit dem zyprischen Leviten Barnabas, der aber auch in der Urgemeinde zu verorten ist und er wollte ihn wieder mitnehmen. Und dann heißt es, Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ins Werk gegangen war. Und Vers 39, sie kamen scharf aneinander. Also das war nicht nur so, dass er, ach so, da bist du ja anderer Meinung, naja, ich sehe es anders, was machen wir jetzt? Nein, nein, da hat es richtig gefunkt. Wir müssen das uns alles nicht so verklärt vorstellen. Das waren auch Brüder mit Ecken und Kanten, noch echte Männer, ist ja heute rar geworden, aller Orten echte Männer. Und wenn es echte Männer sind, dann werden sie gleich eingenordnet und abrasiert, damit sie wieder nicht so sind, wie sie sein sollten. Entschuldigung, dass ich das mal so gesagt habe. Also sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. In Perge, in Pamphylien ist das geschehen, da haben wir das Zeugnis auch des Lukas, des Chronisten der Apostelgeschichte, Johannes, aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem, 13, Vers 13. Warum? Warum ist er weggegangen? Ich habe auch schon diese Passage übersetzt, er hat sie im Kampf im Stich gelassen. Das Wort heißt eigentlich, er lässt Raum zwischen ihnen und sich. Also er trennte sich von ihnen, schon richtig übersetzt. Aber inhaltlich, er hat sie im Kampf im Stich gelassen. Wir wissen es nicht. Es wird nicht gesagt, es wird nur festgestellt. Und dann haben die Apostel, nachdem sie Krach bekommen haben, gesagt, ach weißt du was, Barnabas, dann lassen wir es ganz. War ja eh vielleicht keine gute Idee, nochmal loszuziehen. Eben nicht. Wenn alles gelassen werden würde im Reich Gottes, wo es Widerstand und Gegenwind gibt, vielleicht auch verbunden mit eigener Schuld, dann würde nicht mehr viel geschehen. Das ist eben auch eine geistliche Übung, dass man bei eigenen Fehlern und Problemen, bei Auseinandersetzungen, bei Dingen, die eben geschehen, dass man dann, ich will nicht sagen wie ein Schneepflug, aber doch ein Stück weit auch wie ein Schneepflug mit seinem, ich glaube es ist aus Stahl, oder? Vorne das Teil, ich sag mal Stahl, Sie wissen es ja auch nicht besser. Also aus Stahl schiebt man dann den Schnee einfach so weg. Man kann nicht einfach sagen, dann lass ich's. Ja, dann lass ich's. Das ist also überhaupt nicht im Sinn des Herrn. Und das Interessante ist, man kann sagen, es gab jetzt eine Verdoppelung der Missionsteame. Ja, das ist schon schlechtes Deutsch. Also es war ein Team und dann waren es zwei. Nämlich, es war dann so, Barnabas zog mit Markus über Zypern, also die ursprüngliche Route, die sie auch bei der ersten Missionsreise hatte. Und Paulus nahm Silas mit, von dem wir ja schon gehört haben, der ja nicht zurückgekehrt ist in die Jerusalemer Gemeinde. Ich habe ihn mal auf ihrem Programmblatt eine Karte abdrucken lassen von den zwei Missionsreisen. Da können Sie das ein bisschen verfolgen. Das sind natürlich die Ortsnamen, die damals waren, ja. Also Türkei, die haben heute Nacht 2-0 verloren, habe ich zufällig mitgekriegt. Interessiert mich gar nicht dafür, aber habe ich zufällig mitgekriegt. Die finden Sie da natürlich nicht, weil es die noch so nicht gab. Das war alles noch römisches Reich. Ein bisschen habe ich Bedenken gehabt, wenn ich das jetzt nenne, dass Sie dann nur noch auf die Karten gucken und überhaupt nicht mehr meinen weiteren Ausführungen folgen, aber das ist ja völlig unberechtigt, weil sie sind ja so geistig, dass sie sagen, das kann ich ja auch nachher noch machen. Also die Bibel verurteilt keinen. Ich muss sagen, ich habe auch jahrelang, vielleicht auch zusammen mit anderen, immer überlegt, ja, wer hat jetzt eigentlich richtig gehandelt und wer hat falsch gehandelt? Ist ja so eine menschliche Art, wer ist schuldig? Wer hat es jetzt hier verbockt, Paulus oder Barnabas? Man kann sagen, Paulus dachte vermutlich stark dienstorientiert und sagt, das kann gar nicht sein. Der hat sie noch nicht richtig unter diesem Fehltritt, dieses im Stich lassen, gebeugt. Er ist mitten im Dienst ausgestiegen, der kann nicht so schnell wieder mitkommen. Und Barnabas, der von den Aposteln der Sohn des Trostes genannt wird, er dachte vielleicht mehr seelsorgerlich. Auf Dauer haben sie irgendwo beide recht gehabt, denn wir haben schon über Johannes Markus gesprochen. Er war Mitarbeiter des Petrus, dann wieder des Paulus und dann hat Gott ihn benutzt, das Evangelium zu schreiben, das man auch das Petrus-Evangelium nennt. Also Johannes Markus ist wieder zurechtgekommen. Diese Trennung führte nicht zu einem dauerhaften Bruch. Und irgendwo habe ich gelesen, eine wichtige Lektion wäre, selbst reife Christen können ernsthafte Konflikte haben, ohne dass einer der Böse sein muss. Also der ist schuld. Gott gebraucht am Ende beide. Ich finde es einen schönen Satz. Gott gebraucht am Ende beide. Wichtig ist, wie man so mit einem Anglizismus ist es ja eigentlich schon gar nicht mehr, es ist ja schon Englisch, on the long run heißt das, ja. Auf lange Sicht. Kann viel passieren, da gewittert und donnert es mal. Und den möchte ich sehen, der ein bisschen Temperament hat, bei dem dann auch nicht mal ein paar Dinge passieren, ja. Nur Schlaftabletten zeigen dann keine Reaktion. Das ist zwar nicht immer gut und das auch nicht immer geistlich, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber das Entscheidende ist, auf mittlere und lange Frist kann der Geist Gottes die Herzen so bewegen, dass man wieder in eine geistliche Spur, in ein geistliches Miteinander kommt, also auf den langen Weg, dass wir wieder gut geistlich miteinander arbeiten und gut miteinander geistlich umgehen können. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, dem Aufbruch. Also interessanterweise, ich sage das, weil manche da ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, aber ich will das mal ausdrücklich betonen, zu diesem späten Zeitpunkt, also wir sind jetzt im Jahr 49, zu diesem späten Zeitpunkt machen sich 4 Judenchristen, wovon 3 aus der Urgemeinde sind, auf den Weg zum Missionsauftrag in die Nationenwelt. Was war das Motiv? Das Hauptmotiv, es gab natürlich mehrere, aber das Hauptmotiv wird uns ja für den Aufbruch ausdrücklich genannt. Nach den Brüdern, nach der Herde Gottes schauen. Das Hauptmotiv war Hirtengesinnung. Das Gegenstück wäre, wir haben unseren Auftrag erfüllt, Gott möge sie segnen und da können jetzt andere und so weiter. Wir haben genug getan. Nein, ihr Herz wird vom Heiligen Geist, der ja der eigentliche Autor und die eigentliche treibende Kraft in der Apostelgeschichte ist, getrieben. Sie sind nicht desinteressiert, sondern in Liebe, in der Hirtengesinnung engagiert. Und die Liebe macht sich auf, die Liebe nimmt etwas auf sich. Bequemer wäre es sicherlich gewesen, in Antiochia zu bleiben. Die waren ja hoch geehrt, vermute ich mal, und angesehen. Und da hätte es auch so schön an der Küste dort in Antiochia, da hätte man so schön sie aufhalten können, seine Bibelarbeiten in aller Ruhe vorbereiten können und dann mit viel Beifall immer seine Bibelstündchen halten und das wäre es dann gewesen. Aber Gott sagt, nee, so wird es nichts. Ich habe noch andere Aufträge, ihr macht euch wieder auf die Socken. Also, wie ich bereits gesagt habe, der Heilige Geist treibt sie, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart formuliert, aber er gibt den entscheidenden Impuls, wieder sich aufzumachen. Er steht hinter Paulus und seinen Mitarbeitern. Er bewegt, motiviert, gibt geistliche Impulse. Er ist der eigentliche Hirte, Tröster, Lehrer, Evangelist und Missionar. Also ich lese uns nochmal die Stelle. Vers 36, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Wie Eltern, die sagen, ich muss doch mal nach meinem Buben schauen oder nach meinem Mädchen schauen, muss mal gucken, wie es den Kindern geht. Vielleicht brauchen sie mich, vielleicht ist irgendwas schiefgegangen, vielleicht brauchen sie Unterstützung, Hilfe. Also, wir lesen weiter, sie sollen nach den Brüdern sehen, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben und wie es um sie steht. In Vers 41 heißt es dann, jetzt geht die Konzentration des Textes auf Paulus und Silas, er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Und wenn Sie sich das nochmal auf der Karte anschauen, also bei der zweiten Missionsreise, da sind sie ja nach Zypern gesegelt mit dem Schiff, der Heimat des Barnabas. Barnabas und Johannes Markus haben das auch jetzt wieder getan, aber Paulus ist über den Landweg dann durch die Silizische Pforte in diese Region gereist. Wir werden dann bald sehen, dass sie dort Timotheus mitnehmen, der dann fortan vielleicht der engste und treueste Mitarbeiter des Paulus wird. Also hingehen, nachsehen, stärken, Hirtengesinnung. Von der Liebe Christi getrieben zu sein, ist vom Geist Gottes bewegt werden. Was bewegt uns? Was bewegt mich? Ich habe mir überlegt, was könnte ein Kriterium sein, damit man sich da selber im Lichte Gottes gut erkennt. Und mir kam eigentlich der Gedanke, dass es so ist, das, was mich in Gedanken stark beschäftigt, das ist, was mich bewegt. Ich will nicht sagen, was das Erste ist morgens, wenn Sie aufstehen und das Letzte, wenn Sie abends ins Bett gehen, aber es ist auch ein bisschen was dran. Sind es die Finanzmärkte? Ist es ihre angekratzte Reputation? Ist es der Groll? Ich weiß es nicht. Was bewegt uns? Paulus bewegte ein Herz, trotz vieler auch persönlicher Probleme, trotz diesen Spannungen mit Barnabas, letztendlich war es geprägt von der Liebe Christi. Und nun befähigt der Heilige Geist auch Paulus, den richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Das hat er sicherlich nicht leichtfertig getan. Ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal entsetzt, mit welcher Leichtfertigkeit Berufungen vonstatten gehen. Aber eine Gemeinde fand ich mal ganz extrem, die haben einen Pastor gesucht, Entschuldigung, dass ich das mal so erzähle, war natürlich nicht hier und ist auch weit, weit weg und sie wissen auch gar nicht wo. Und dann ging das nachher schief, also jedenfalls aus meiner Sicht. Da ist eine ziemlich liberale Richtung reingekommen und so. Und dann habe ich die leitenden Brüder nachher gefragt, ja, aber was habt ihr denn bei der Berufung, bei der Wahl, beim Gespräch, was? Ja, sagte man mir, wir haben nach den Hobbys gefragt. Also liebe Leute, und dann kam noch, ja, überwiegend hätte auch die Frau geantwortet. Hallo? Kein verantwortungsvoller Arbeitgeber würde so jemand einstellen. Es geht nicht gegen jemanden zu sein, aber ich muss ja klare geistliche Kriterien haben. Und das ist so wichtig. Und Paulus hat einen Blick bekommen, das ist eine wichtige geistliche Aufgabe, die Gaben, das Gabenprofil, das Dienstprofil, das Gott einem Menschen gegeben hat, zu erkennen und ihn entsprechend in der rechten Weise dann auch an den rechten Platz in der Mitarbeit, in der Gemeinde zu stellen. Ich habe mir mal 5 Kriterien rausgeschrieben für mich, die wir so aufnehmen. Es gibt natürlich noch mehr. Aber für diese Arbeit, denke ich, ist geistliche Reife wichtig. Bewährung. Ich bin auch wieder erstaunt manchmal, dass Leute zu irgendwas berufen werden. Und dann frage ich die Heimatgemeinde und sage, ja, haben die mal mit euch auch Kontakt aufgenommen, ob da eine gewisse Bewährung da war, ob er vielleicht kein Quertreiber ist oder sonst irgendwas? Nö. Kritisch finde ich. Man trägt auch eine Verantwortung. Also geistliche Reife, Bewährung, natürlich Dienstbereitschaft, sonst kommt so jemand ja gar nicht in Frage. Und dann etwas, was ganz, ganz wichtig ist, sich unterordnen zu können. Das ist ja nicht immer so einfach. Die erste Geige ist die Geige, die viele spielen wollen. Ich weiß nicht mehr, welcher berühmte Dirigent das gesagt hat. Er wurde gefragt, was das wichtigste Instrument in seinem Orchester ist. Wahrscheinlich Sinfonieorchester. Und da sagte, ich bin ja da Laie, er sagte die zweite Geige. Gibt es auch eine dritte? Kann auch sein. Also die zweite Geige. Die zweite Geige, er sagte, es ist so wichtig, dass die Leute, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, dass die nicht nach vorne drängen, dass die nicht den ganzen Laden durcheinander bringen, indem sie das machen wollen, was sie eigentlich nicht tun sollen. Und das war auch bei Paulus wichtig. Und Paulus war ja ein Leader und Paulus war aber auch ein Teammitarbeiter. Und er war nicht von sich so eingenommen, dass er die anderen nur das machen lässt, was er nicht mehr schafft oder nicht machen will. Aber dennoch hat er seine Leitungsfunktion ausgefüllt und auch gelebt. Ich war bei den 5 Kriterien, geistliche Reife, Bewährung, Dienstbereitschaft, stehen geblieben bei sich unterordnen zu können. Und dann kommt noch etwas, Nachteile in Kauf zu nehmen. Das waren ja keine Urlaubsreisen. Das war ja nicht, ach, wir fahren mal in den Osten der heutigen Türkei, da ist auch schön und dann gucken wir mal nach da so 7 römischen Städten oder sonst irgendwas. Nein, das war mit viel Ärger, mit viel Schwierigkeiten, mit viel Arbeit verbunden. Und das hat Paulus sicherlich auch Silas klargemacht und hat ihm reinen Wein eingeschenkt, auch Timotheus. Also glaubt jetzt nicht, dass das ein einfacher Weg ist. Und sie waren aber bereit, das zu tun. Also die Apostel hatten geführt durch den Geist Gottes Aufbrüche, aber auch Zeiten der relativen Ruhe. Ein Jahr, also Ruhe bedeutet jetzt nicht im Dienst für den Herrn zu stehen. Aber es ist eben nicht eine dynamische, aktive Situation wie auf der Missionsreise. Beides war da. Übrigens, von Gott gibt es ja keinen Urlaub. Ja? Also ich war noch nie in Faschingshandel, selbst wo ich Atheist war. Aber da gibt es ja dann die Parole, im Fasching ist alles erlaubt. Ja? Ist eigentlich Quatsch. Ist ja für Sie kein Problem, ist ja klar. Aber manche meinen, man könne Urlaub von Gott machen. Gibt es auch nicht. Man kann in einer Oasensituation sich erholen, aber Gott darf, soll, muss immer dabei sein. Gerade gestern habe ich gedacht, Jesus, ich bin so oft auch zu weit von dir weg und dann passieren irgendwelche dummen Dinge. Ich muss noch dichter bei dir bleiben. Da bin ich geboren. Und das gilt auch, wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Da vielleicht sogar noch mehr und besonders. Also, sie hatten sowohl Impulse zum Aufbrechen, aber sie hatten eben auch Signale, wenn sie zur Ruhe kommen sollten, wenn sie sozusagen zu Hause bleiben sollten. Und das möchte der Herr, das möchte Jesus auch bei uns immer wieder tun. Phasen des Aufbruchs, heißt natürlich nicht zur Missionsreise, nicht das sagen, das war ja vielleicht eine spezielle Predigt, wir müssen jetzt auch Missionsreisen machen. Da meine ich nicht, sondern man kann aufbrechen nach jemand schauen, man kann aufbrechen, weil einem Gott eine neue Aufgabe vor die Füße legt. Also Aufbruch im übertragenen Sinn. Aber es gibt auch Phasen, wo Gott einen zurücknimmt, Phasen der Ruhe. Ich sage jetzt mal, ein guter Leiter und gute Führung, der schafft auch manchmal einen Impuls und einen Aufbruch und das kann einen als Mitarbeiter nerven. Wenn man so ein bisschen eine Beamtenseele ist, also ich bin es nicht, ich war zwar 20 Jahre Beamter, aber ich bin ganz atypischer Beamter gewesen. Aber wenn man so eine Beamtenseele ist und dann läuft so der Trott und das haben wir ja schon immer so gemacht, das ist das gewichtigste Argument und dann soll es plötzlich anders sein. Da ist ein beharrendes, retardierendes Element. Es gab im Innenministerium oder bei den Ministerien gibt es einen Witz, der aber einen realen Hintergrund hat, ist eigentlich egal, wer unter uns Minister ist, ja. Sagt der Ministerialapparat, wir sind so träge und wir machen unser eigenes Ding. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Leute gibt, die mal, verzeihen Sie den Ausdruck, einen Tritt, neue Ufer, neu aufbrechen, nicht einschlafen, dranbleiben. Und das ist ja nicht immer, weil meistens ja mit Mehrarbeit verbunden, nicht immer gerade mit großem Beifall verbunden, aber es ist wichtig. Also ich will zur Schlussgeraden kommen mit meinem dritten Punkt. Der Heilige Geist bewegt, aufbrechen und konsolidieren, rasten und weiterziehen. Und da gibt es ja zwei Prämissen. Erstens, man muss überhaupt an der Arbeit stehen. Von was willst du dich zurücknehmen, wenn du überhaupt nicht im Werk des Herrn stehst? Also, das ist eben das Entscheidende, dass wir an dem Platz mit den Gaben, die Gott uns gibt, auch am Dienst in der Arbeit für den Herrn stehen. Genau genommen, der Herr durch uns sein Werk haben kann. Und eine zweite Prämisse will ich nennen, und das ist ein großes Problem, dass wir diesen Dienst nicht in einem eigenwilligen Gottesdienst gestalten. Dass wir nicht sozusagen das Ruder übernommen haben. Ich habe ja schon vor Jahren mal das Bild gehabt, und ich bin bestimmt auch nicht der Erste, der sagt, wir haben Jesus schon gern dabei und im Bild des Kfz, also auf der Rücksitzbank. Ich will nicht sagen, dass man ihn sogar in den Kofferraum sperren kann, aber es ist doch was dran. Jesus soll mitfahren, aber er soll still sein. Mögen Sie es, wenn man ihn beim Fahren immer reinredet? Kann ich nicht leiden. Und so nimmt man Jesus manchmal gern mit, auch für den Notfall, wie so ein Notnagel, wie ein Ersatzreifen. Wenn es ganz eng wird, Jesus, jetzt kannst du mal, jetzt sollst du mal. Vielleicht auch im Beifahrersitz. Aber so soll es ja nicht sein. Nicht wir sollen das Ruder fest in der Hand haben. Nicht wir sollen das Lenkrad fest umklammern und den Wagen steuern oder in der Navigationssprache das Steuer eines Schiffes, sondern dass wir sagen, Herr, um dann auch die Signale des Aufbruchs und des Zuruhekommens aufzunehmen, Herr, so wie du willst. kein eigenwilliger Gottesdienst. Der Heilige Geist will so in uns wirken, dass wir aus Liebe mit seinen Gaben am zugewiesenen Platz unter seiner Leitung dienen. Man kann ja auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Zum einen zur Trägheit. Ja, steht doch geschrieben, Gott wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Stimmt, Epheserbrief. Der Herr ist es, dem kann nichts hinzugefügt werden. Psalmstellen und andere Dinge. Aber das kann man geistlich falsch verwenden, zur falschen Trägheit. Der Herr macht alles, also brauche ich nichts zu machen. Man kann aber auch auf der anderen Seite zum Pferd hinunterfallen, zum Rennen und Laufen, als hinge der Bau des Reiches Gottes an mir. Das ist auch ein großes Problem. Ich denke noch an Gespräche, sehe so Gespräche auch mit Missionaren, die schier verzweifelt sind, weil sie gesagt haben, was sollen wir denn noch machen? Beten wir nicht genug? Es gibt einfach keine großen Bekehrungen. Von Erweckung ganz zu schweigen, beten wir nicht genug? Ist unsere geistliche Methode nicht gut genug? Sind wir nicht gehorsam genug? Also, es kann ja sein. Ich sage ja nicht, dass es nie so ist, aber immer ein bisschen so der Gedanke im Hintergrund, je mehr ich mache, desto besser. Und das ist ja, wir Deutsche sind da vielleicht besonders voreingestellt und die Schwaben doppelt. Nur wer was schafft und leistet, gilt was und ist angesehen. Und das übertragen wir auch auf unsere Gottesbeziehung. Geht es Ihnen auch so? Wenn was gelingt, wenn du den Eindruck hast, du hast Gott einigermaßen zufriedengestellt, was ja eh Quatsch ist, so diese Denke, dann bist du auch in deiner Gottesbeziehung anders, wie wenn du denkst, jetzt ist gar nicht gut gelaufen oder gar noch negativ. Das ist nicht so. Ich sage nicht, dass wir nicht auch kämpfen, laufen, dass wir uns engagieren sollen. Aber wenn man so geprägt ist und das ständig braucht zur Selbstbestätigung vor sich und vor anderen, dann steht man in der Gefahr, in eine eigenwillige Aktivität, in einen eigenwilligen Aktivismus zu kommen, auch völlig ungeistlich. Und da gibt es ja ganze Dramen. Es gibt natürlich viele eingeschlafene Gemeinden. Also alles, was ich jetzt sage, ist ausgenommen die Gemeinde, die hier ist. Es gibt natürlich eingeschlafene Gemeinden. Da denkst du, oh wei, da bewegt sich auch nichts außer der Ventilator oder wenn vorhanden der Goldfisch im Glas. Aber, und das finde ich auch nicht selten, es gibt auch Gemeinden, es ist eine Betriebsamkeit und ein Programm, da denkst du, sag mal, Wahnsinn. Und da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass vielfach auch ein geistlicher Mangel kompensiert wird. Das muss irgendwie aufgefüllt werden. Er muss doch irgendwas tun, muss doch irgendwas machen, muss doch irgendwas vor Augen sein, muss doch was gehen. Und das kann eben, wie gesagt, auf beiden Seiten kann man vom Pferd fallen. Das kann auch unterschiedlich sein, eine Zeit lang so und eine Zeit lang anders. Und ich habe mir überlegt, sagen Sie mal, Sie sind so still heute, was ist denn da los? Sind Sie alle schon auf Fußball konzentriert oder keine Reaktion? Ja, ein paar lachen, die sind noch wach, gut. Also ich habe mir überlegt, wo haben wir denn ein Vorbild in der Schrift über das Rasten und Weiterziehen? Und mir ist natürlich relativ schnell das Vorbild der Wüstenwanderung gekommen. Und so wie Israel durch die Wüste Sinai ins irdische Kanaan gezogen ist, so ist das Modell und Vorbild für unsere Wanderung durch die Lebenswüste hin zum himmlischen Kanaan. Und da kann man unheimlich viel lernen. Erstmal, dass es Zeiten der Entbehrung gibt. Durch die Lebenswüste marschieren ist nicht nur Oasen genießen, ist aber auch nicht nur Kälte, Hunger, Not zu haben. Es ist eben beides. Es ist aber auch weiterziehen und rasten. Es ist nicht nur unterwegs sein und es ist nicht nur rasten. Und ich finde das ein schönes Bild, auch für unseren geistlichen Weg als Grundmodell, dass wir beides, das Ziehen und das Rasten, auch in unserem Leben haben. Wir finden weder, um das nochmal deutlich herauszustellen, nur das Marschieren, noch nur das Rasten, sondern beides im göttlichen Gleichgewicht. Und da war es ja ganz krass, Da war ja die Schechina, die Herrlichkeitswolke des Herrn, der Herr Jesus war da gegenwärtig, 1. 10, der geistliche Fels, aber der sie begleitete, war der Christus. Und dann heißt es in 4. Mose 19, und so oft die Wolke sich vom Zelt, also der Stiftshütte, erhob, brachen danach die Söhne Israel auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf, und nach dem Befehl des Herrn lagern sie sich. Wunderbar. So würde ich auch gern marschieren. Einfach sagen, ja, mit einer Wolke ist ja einfach. Kann sein. Aber wir haben ja das Wort, wir haben die Brüder, wir haben, also ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie wir den Willen Gottes erkennen. Und ich bleibe dabei, dass in den meisten Fällen es uns nicht daran an der Erkenntnis mangelt, was Gott will, sondern am Gehorsam. Also wir schieben gern die wenigen Dinge vor, wo sage ich, weiß ich aber nicht genau. Und dieses wenige, wo wir nicht genau wissen, benutzen wir dann als Ausrede, um uns überhaupt nicht aufzumachen. Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Generell wissen wir eigentlich, wo es lang geht. Zumindest, wenn wir aufmerksam unsere Bibel lesen und in der Gemeinde unterwegs sind. Und das ist wie, dass Gott sagt, stillstehen, marschieren, weiterziehen, aufbrechen, zur Ruhe kommen. Beides muss sein. Wer weiterging, tat dies ohne Gott, und wer stehen blieb, blieb ohne Gott zurück. Denn Gott war ja repräsentiert in dieser Wolke, er war ja auch wirklich in dieser Wolke. Und wer bei Gott, bei Jesus im neutestamentlichen Sinn gesprochen bleiben will, der muss gehen, wenn er geht, und stehen, wenn er steht. Also das Schöne ist ja, dass Gott überhaupt mitgeht. Und Mose hatte ja dann mal das Problem, dass Gott sagte, ja, also zieht hinauf, ich will einen Engel mit euch geben. Und da hat Mose gesagt, aber wenn du nicht mitgehst, dann will ich auch nicht. Ohne dich will ich nicht. Und das gilt auch für mein Leben. Ohne Jesus will ich nicht. Aber genug eigene Wege. Ohne Jesus will ich nicht. Ich will ziehen, wenn er zieht. Ich will stehen, wenn er steht. Jetzt, was haben die aber gemacht, wenn die stehen geblieben sind, also wenn die, das war übrigens enorme Zeit auch, also diese insgesamt 40 Jahre, da war nicht 40 Jahre 90% unterwegs sein und 10% irgendwo. Also die Rastzeiten waren schon enorm, vor allem in den 38 Jahren. Aber wir lesen dann ausdrücklich in 4. Mose 9,19, das sind zwei Verse nach dem, was wir bereits gelesen haben. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israels den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Ja, also was war die Zeit zur Ruhe kommen? Das war die Zeit der vermehrten, der intensiveren Gemeinschaft. Die haben die Stiftshütte aufgebaut, die ja nach dem Befehl Gottes gebaut und betrieben wurde. Und was wurde da gemacht? Da gab es Dankopfer, da gab es Schuldopfer, da ging man zum Priester, wenn man eine Orientierung brauchte, einen Rat. Da gab es das Manna, das eben dargestellt wurde in der Lade des Bundes. Da gab es die zwei Tafeln, das sind Sinnbild auf das Wort. Also Sie merken schon, in diesen Phasen, nicht, dass man das sonst nicht auch braucht, aber in diesen Phasen war vermehrt intensive Gemeinschaft und Weisung vom Herrn empfangen. Und da kann ich an das anknüpfen, was am Tag der Orientierung Dr. Stefan Holthaus gesagt hat. Er hat die Lahö gelobt, das ging natürlich runter, das war klar. Aber er hat es natürlich ehrlich gemeint und sagte, die Lahö ist eine geistliche Tankstelle. Das ist zum Beispiel für Sie, wenn Sie vielleicht aus schwierigen Verhältnissen kommen oder auch aus herausfordernden Wegstrecken. Das könnte und kann so eine Zeit sein, wo Sie sozusagen länger lagern und jetzt intensive Gemeinschaft bauen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Lahö rekrutieren, sondern ich will sagen, wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen einmal in der Woche das zur Ruhe kommen vor Gott. Wir brauchen täglich in der stillen Zeit das zur Ruhe kommen vor Gott. Wer das vernachlässigt, der wird irgendwann nur noch religiösen Betrieb haben. Also das ist sehr wichtig. Und wir spüren ja, dass der Teufel alles aufhört in unseren Tagen. Es heißt ja für die Endzeit, dass es eine unruhige, eine getriebene Zeit sein wird. Er weiß, dass die Zeit knapp ist. Irgendwie ich habe immer gern das Bild der Waschmaschine, die Schleuderzahl in der Weltgeschichte, in der persönlichen Geschichte, in der Gemeindegeschichte erhöht sich permanent. Man weiß gar nicht mehr, was oben und unten ist. Die Nachrichten überschlagen sich. Bruder Holger Steuer, der hat diesen Tagen einen Vortrag gehalten und hat gesagt, er hat den Eindruck, dass also insbesondere im Jahr, was Deutsch- und Westeuropa betrifft, mit dem Fall der Berliner Mauer so ein richtiger Beschleunigungsfaktor dann gestartet ist und dass es noch unruhiger geworden ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe den Eindruck, wir haben es zunehmend schwer, auch durch die Medien und auch durch eine falsche Betriebsamkeit nicht Urlaub zu machen. Das meine ich nicht. Vor Gott zur Ruhe zu kommen. Pflegen Sie das. Stille Ruhe vor Gott, ohne Betriebsamkeit, ohne, jetzt muss ich aber meine Gebetsliste abarbeiten und all diese Dinge. Und mir tun manche Brüder leid, von denen ich weiß, dass sie total eingespannt sind. Pfarrbrüder, die meinetwegen vor lauter Personalentscheid und allem Möglichen am Samstag dann in ihrer Not um 5 Uhr, 17 Uhr noch irgendeine Predigt runterladen müssen vom Internet, damit sie überhaupt was für den nächsten Tag haben. Das ist nicht gut. Getriebene Unruhe ist nicht vom Heiligen Geist. Natürlich auch nicht das schläfrige Dahinschlummern und vor sich hinschleichen. Ziehen und rasten, weitergehen, Impuls Gottes aufnehmen und aber auch ruhet ein wenig, was Jesus seinen Jüngern sagt, in sein Leben lassen. Und jetzt weiß ich nicht, und damit will ich schließen, was Gott Ihnen gerade sagen will, was für ein Typ Sie auch sind, in was für einer Lebensphase, in was für einer Dienstphase Sie hier sind, ob Gott Ihnen sagt, nimm dich mal ein bisschen zurück, genieß mehr die Gemeinschaft, hol mehr Orientierung, mehr Klarheit, tank mehr auf. Du läufst viel zu sehr auf eigener Kraft. Oder will Gott sagen, du kannst dich auch mal bewegen. Du bist geistlich träge, faul geworden. Und ich brauche dich da, dort. Die Aufgaben liegen vor der Tür. Und ich will dich pneumatisch machen, geistlich machen und dich benutzen. Und so dürfen wir auch auf den Heiligen Geist hören, gehorchen, uns aufmachen, das Bequemlichkeitssofa verlassen, aber auch immer wieder vor Gott rasten und vermehrt den Dienst am Heiligtum der Gemeinde verrichten, im Besonderen hören und ruhen vor Gott. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir loben und preisen dich, dass du dir so viel Mühe mit uns gibst, dass du uns in der rechten Weise bewegen willst, in der rechten Weise zur Ruhe kommen lassen willst. Keine schläfrige Ruhe, keine Friedhofsruhe, keine Ruhe vor dir, sondern eine besondere, intensive, vertiefte Form der Gemeinschaft mit dir, das Hören auf dich, die Beziehung pflegen, aber dann auch wieder durch deine Impulse sich aufzumachen an sein Werk, an seine Baustelle, an seinen Dienst. Und danke, dass wir an deiner Hand gehen dürfen, dass du nicht nur mit uns gehst, sondern dass du in uns wohnst, dass wir in dir sein dürfen und du in uns. Und du siehst, dass in unseren Tagen es immer schwieriger wird, dass die Zahl derer, die müde am Boden liegen bleiben, zunimmt, aber auch Hyperaktivität, Betriebsamkeit an verschiedenen Orten ihren Raum greifen und uns schenkt, dass wir und dann auch unsere Gemeinschaft geleitet von dir in eine gute geistliche Balance kommt, deine Gedanken, deine Impulse, deine Befehle, dein Ziehen und Ruhen aufnehmen und an deiner Hand weitergehen. Gelobt sei dein Name. Amen.